Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Weinstephaner Brauerei. 1000 Jahre Bier. Ich bin Matthias Ebner, der internationale Markenbotschafter der Brauerei. Und zu meiner Rechten, wie immer, Anton Hirschfeld, unser Online-Marketing-Manager.
Ja, servus auch von mir. Wir haben heute wieder ein ganz besonderes Thema für euch. Natürlich, wir haben jedes Mal besondere Themen. Ich konnte es nicht oft
genug existieren betonen. Ausschließlich aus ganz besonderen Themen in unserem Podcast.
Aber wenn alle Themen ganz besonders sind, welches ist dann nur besonders?
Wenn mein Chef da ist.
Und das ist heute der Fall.
Korrekt.
Genau, und du wirst ihn jetzt auch gleich vorstellen.
Ich werde ihn gleich vorstellen. Also, heute ist mein Chef da. Das bedeutet, als internationaler Markenbotschafter arbeite ich in der Exportabteilung der Brauerei. Und damit ist mein Chef der Markus Englert, der Exportleiter und der Exportchef der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan. Und deswegen die heutige Episode von Brisbane to Seattle. Die Reise im Namen des Bieres. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist und dass du dir vor allem nach deinem Feierabend noch Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich habt. Also ich finde es ganz toll, dass wir hier über den Export reden und ich hätte mich besser nicht vorstellen können, wie es du gemacht hast.
Ja, na, das ist ja. Oh, ja. Ja. ganz kurz ein bisschen auch zu dir. Bei einer unserer letzten Episoden habe ich es auch mit einem Euter gehabt, weil ich das mir nicht genau aufgeschrieben habe, weil ich mir gedacht habe, das weiß ich schon. Roman habe ich statt 33, 31 gemacht. Jetzt muss ich nochmal bei dir ganz genau 51.
Genau, weil letztes Jahr haben wir gefeiert.
Letztes Jahr haben wir 50er gefeiert in der Orangerie, genau. Jetzt war ich mir gedacht, 50, 51. Aber was auf jeden Fall also ist.
Ich hätte jetzt 31 gesagt.
Nein, 20.
Du bist doch gar nicht in meinem Team.
Ja, ich weiß es auch nicht. Das liegt in meiner Natur.
51 Jahre, seit über 20 Jahren in der Brauerei, im Export tätig. Damit ja quasi auch schon ein so kleines Urgestein. Bist aber gebürtiger Allgäuer, gell?
Das stimmt, ich komme aus dem Allgäu. Hab da eigentlich bis nach der Bundeswehr gelebt, dann nach Augsburg zum Studieren gegangen. Mhm. Und irgendwann hat es mich nach einer längeren Zeit im Ausland, nach meinem Studium, in die Münchner Ecke gezogen.
Ja. Und dann seit 98 oder 99?
98.
98 bist jetzt in der Brauerei.
Genau.
Super. Ja, also. Und seitdem durchgehend im Export, also du hast quasi nie was anderes gemacht.
Naja, ich bin für den Export eingestellt worden damals. Es war halt damals noch wesentlich kleiner, das Ganze. Ich war damals unter dem Verkaufsleiter für Deutschland außerhalb von Bayern. Also das ist ja eigentlich Export, kann man sagen. Und Export waren damals nur 6 Länder und eingestellt worden bin ich für den Export. Mhm. Aber der damalige Direktor, kurz vor der Rente, hat gedacht, 6 Länder und Export, das ist noch nicht genug. Da müssen wir ihm jetzt nachher noch die 9 deutschen Länder mit dazugeben und das ganz gesamte Marketing auch noch on top. Also ich war praktisch die Allzweckwaffe der Brauerei zu dem Zeitpunkt.
Marketing, neue Bundesländer und Export. Also genau. Du warst quasi die hopfenwachsende Mölzerei. Sau. Ja, also wenn man jetzt die eierlegende Wollmilchsau auf eine Brauerei umlegen möchte.
Der bayerische Wolpertinger.
Der Brauerei Wolpertinger.
Obwohl ich sagen muss, dass Weißbier zu verkaufen im Export einfacher war als in den 9 deutschen Ländern zu dem Zeitpunkt. Das muss man schon sagen. Also,
jetzt mal ganz blöd, warum? Weil das so kein Bierstil war, der dort so beliebt war? Oder?
Na, ich kann mich ganz gut an meine erste Reise nach Sachsen erinnern. Da bin ich in einen großen Kaufland-Store, Großflächenmarkt, also riesiger Markt, reingelaufen und ganz mit viel Elan zu der Marktleiterin, die dort gerade stand. Und dann habe ich gesagt, wie schaut's denn aus? Hefeweißbier, Weinstephan, die ganze Geschichte erzählt. Und er hat zu mir gesagt, na, trübes Bier, gehen Sie mal weg. Trübes Bier, sagt mein Mann, haben wir lang genug trinken müssen im Osten. Und so war da die Akzeptanz von dem Bier damals.
Okay.
Das war halt ganz einfach, trübes Bier.
Dabei war Ende der 90er, Anfang der 2000er, das Weißbier ja brutal populär, hat einen richtigen Drive gehabt, gell?
Ja, aber ich glaube, in den neuen Ländern damals nicht so. Nicht so. Mittlerweile okay. Hat sich das, glaube ich, auch geändert, weil Weißbier ist ja doch so ein globales Produkt auch in Deutschland geworden, dass das eigentlich jeder mag und kennt und weiß, warum es eben unfiltriert ist. Aber ja.
Ja. Deswegen hast du Weißbier heute zum Podcast ausgesucht, oder?
Ja, also Weißbier ist immer noch mein Favorit. Also hängt bei mir ganz nach Laune ab, was ich gerne trinke. Im Sommer auch gerne mal ein helles, im Winter auch gerne mal ein dunkles oder ein Corbinian, ein Doppelbock. Aber Weißbier ist halt das kannst du zum Frühstück, Mittag und Abendessen trinken.
Ach, schöner hätte ich es nicht sagen können. jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Bist du jetzt seit über 20 Jahre. Das Gesicht so ein bisschen der Brauerei, vor allem international. Hast jetzt uns gerade deinen Einstieg so ein bisschen erzählt, also für 6 Exportländer, fürs Marketing, für die 9 Bundesländer warst du damals mitverantwortlich. Wie hat sich der ganze Export so entwickelt? Weil ich kann mich ja noch erinnern, dass mir in den 2000er Jahren, so 2006, 2007, kurz nachdem ich hier angefangen habe in Freising, dass mir der Papa erzählt hat, mein Vater war ja beruflich sehr viel in Russland unterwegs. Also da schon so Ende der 2000er in Krasnojarsk in Jakutsk Kristallweißbier von uns gekriegt hat und der Hotelbar, ne? Also dass das total irgendwie crazy war, dass man halt diese Brauerei wirklich unter Anführungszeichen gefühlt am Ende der Welt auch noch gefunden hat. Und dann, wenn man mal einen genaueren Blick darauf geworfen hat, man jetzt nicht so die Größe hatte wie vielleicht andere internationale, globale Marken. Ja, aber heute findet man in über 50 Ländern der Welt das Weinstephaner Bier. Und muss man ja auch sagen, da hast ja du ganz, ganz, ganz viel dazu beigetragen. Wie war das von den 6 auf die 53 Länder?
Naja, am Anfang war es schon so, dass das Ganze ganz natürlich gewachsen ist im Export. Also man wollte eigentlich nichts exportieren. Nur dadurch, dass der damalige Direktor eben sehr gute Kontakte hatte, zum Beispiel nach Südtirol zur Forstbrauerei oder damals nach Schweden zur Grönleinsbrüggerie, waren das einfach mal Freundschaften, die aus dem Studium, hier waren beides Weinstephaner, die da gewachsen sind, dass man nachher gesagt hat, warum nimmst du nicht mal Bier? Und so ist es halt damals gewachsen. Das war also keine strategische Ausrichtung. Und es war vor 20 Jahren, wo ich eingestiegen bin, oder mehr als 20 Jahren. Und da muss man sagen, es ist zwar wie im Wimpernschlag vergangen, wie im Flug vergangen, das Ganze. Aber man muss sich denken, wenn man ein bisschen in sich geht, damals war Helmut Kohl noch Kanzler. Monika Lewinsky hatte ihren großen Auftritt im Weißen Haus. Und mein Gehalt ist nur in D-Mark bezahlt worden.
Und was man nicht vergessen darf, ich bin eingeschult worden. Also,
da merkt man dann halt wirklich mal, was das für eine lange Zeit ist. Ja. Und natürlich hat sich da im Biergeschäft auch ganz viel verändert. Organisches Wachstum war es damals oder organisches Finden von Partnern. Und eigentlich ist es mehr oder minder auch so weitergegangen. Also es war nie so, dass wir rausgegangen sind und große Studien betrieben haben, wo wir jetzt neu anfangen wollen, sondern oft haben wir die Anfragen bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren nicht immer ganz blöde Anfragen. Also es war immer mit Substanz und oft waren die ersten Anfragen, die zu uns gekommen sind, auch die Partner, die wir dann ausgewählt haben und die heute noch unsere Partner sind, auch nach 20 Jahren.
Ja, das ist eigentlich schon, also das ist ja etwas, was ich ganz schnell gemerkt habe, als ich hier angefangen habe, bei dir im Team, ist, dass du hast mich ja da wirklich ganz am Anfang einmal auf ganz wilde Reisen mitgenommen und da geschickt. Wir waren zusammen in Korea. Das war schon meine erste Dienstreise, da muss ich sagen, das war ja schon ganz vogelwild. Mal unser bayerisches Weißbier oder unsere bayerischen Biere in so einer ganz anderen Kultur, in so einer ganz anderen Umgebung halt mal auch zu sehen. Ja? Also das war schon ein bisschen so ein Eye-Opener für mich. Oder nach Spanien mit dem Importeur in Spanien, mit Eric hast du ja auch schon eine ganz lange Beziehung. Und da habe ich dann gemerkt, das ist jetzt nicht so Geschäftsbeziehung, wie man sich das vorstellt, das ist schon auch sehr viel mit, ja, man kennt wen, persönliche Freundschaft, da hat sich viel entwickelt, da hat sich viel aufgebaut und wir hatten erst vor 1 oder 2 Jahren 50-jähriges Jubiläum mit Forst. Mhm. Ja? Also da muss man eigentlich auch mal sagen, also das ist ja schon auch sensationell, dass man sagt, ja, seit 50 Jahren arbeiten wir mit dem einen und demselben Partner zusammen, um ein Land zu beliefern mit unserem Produkt. Gell?
Es ist mehr als nur ein Bierlieferungsvertrag und ein Handelsgeschäft, sondern es ist auch sehr, sehr persönlich. Das läuft auf persönlicher Ebene ab, auf ganz emotionaler Ebene auch. Und da muss man sagen, dass halt viele Geschäftspartner auch Freunde geworden sind, enge Freunde auch. Also da ist man auch mal gern schnell der Taufpate von einem Kind, von einem Importeur oder schläft nicht im Hotel, sondern in den eigenen vier Wänden. Und zum Beispiel bei unserem amerikanischen Importeur in den USA ist das ja wirklich Geschäft und Privates ganz strikt getrennt. Auch da übernachte ich regelmäßig beim Importeur selber und das ist dann schon ein Zeichen von Wertschätzung und das Bier, das Produkt ist ganz, ganz wichtig und mein Weinstefan ist die Marke ja sowieso, aber das Persönliche, das unterscheidet das halt nachher oft von dem ganz normalen Business.
Vor allem in einer Langzeit, also auf, wenn man das Ganze als Langzeitprojekt halt einfach sieht, gell?
Ja, genau.
Liegt es deiner Meinung nach dann auch daran, dass das Produkt Bier halt einfach ein sehr emotionales Produkt ist?
Ich wollte genau dasselbe fragen.
Ja, oder hat es ein Produkt gar nicht so viel zum da, sondern mehr mit den Charaktere?
Beides, sicher. Beides. Ich glaube, das Bier-Business kreiert ganz einzigartige Charaktere auch. Und das sind schon ganz besondere Leute auch. Also das sind halt auch welche, da könntest du ein Buch drüber schreiben. Also unser spanischer Importeur, unser australischer Importeur, das sind wirklich, da gibt es keinen zweiten.
Das sind Typen.
Ja, das sind Typen. Ja, genau. Und Bier ist ein emotionales Produkt. Näher kennenlernen tut man sich ja nachher nicht im Meeting Room, wenn man PowerPoints an die Wand schmeißt, sondern wenn man mit den Leuten dann halt auch noch abends durch die Kneipen zieht und die Biere nachher vor Ort verkostet.
Ja, wenn du jetzt so zurückblickst, das Thema Charakter, das Thema Typen, du hast jetzt schon so viel Leute kennengelernt in dieser Zeit. Was war so das, wo du sagst, so prägendes Ereignis, das du vielleicht auch am Anfang gehabt hast, also das dich dann so ein bisschen eingenordet hat auf diesem Weg? Gibt es da so ein Ereignis, an das du dir erinnerst?
Sag mal, konkretisieren wir es. Markus, was war dein erster großer Fail? Also so das erste Fettnäpfchen, wo du wirklich so, oder so richtig mit Schwung, so rum. Ja. Ja, wenn schon kacke, dann mit Schwung, ne? Ja. Da richtig neigerudert bist.
Das hat gar nicht lang gedauert. Ich war ungefähr 4 Tage in der Brauerei und dann stand die erste große Gastromesse in Salzburg, die Hotelmesse in Salzburg, alles für den Gast heißt sie, stand an und ich war Rookie, muss ich sagen. Also ich habe vielleicht die Brauereiführung hier bekommen, habe die 80 Leute mit Namen kennengelernt, wo ich nach der ersten Runde nicht bloß nur 5 kannte oder mich erinnert habe an 5. Und danach ging es gleich auf die Messe in Salzburg. Und das ist halt wirklich eine Gastromesse, wo die Wirte aus allen möglichen österreichischen Tälern kommen und sich dann über neue Sachen informieren, aber auch an den Bierständen sich austauschen und dementsprechend konsumieren. Und dann war es halt so, erster Tag, kurz vor 6, um 6 Uhr schließt die Messe, kamen 2 relativ doch heftig angetrunkene Herren und haben gesagt, wir wollen den Exportleiter von Weinstefan treffen und her da.
Gib mir noch ein Bier.
Genau. Also Bier wollten sie auch. Und sie waren auf Krawall aus, das hat man schon gesehen. Mhm. Ja. Meine Kollegen, die da auch mit mir da waren von Bayern und haben mich halt nachher da gleich hingeschickt und ich wollte halt nachher noch ein bisschen über Bier reden und so weiter. Und sie haben dann bloß gesagt, na, Bier haben wir schon, interessiert uns nicht. Was habt ihr, T-Shirt, Kugelschreiber, alles, wir wollen alles haben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir sollten noch über das Bier reden, weil es geht doch primär ums Bier, wenn ihr das verkaufen wollt und doch nicht über T-Shirts. Und das ging ja immer so weiter und sie haben mich immer mehr in die Ecke gedrängt und am Ende habe ich dann gesagt, also tut mir leid, wenn ihr ein T-Shirt kaufen wollt, dann geht es in irgendein Kleidergeschäft, aber bei uns gibt es ein gutes Bier und das muss reichen. Tja, die Moral von der Geschichte war halt nachher, am Montag drauf sind sie zum damaligen Importeur und haben gesagt, könnt ihr eure Sachen wieder abholen. Und leider war das halt nachher, das war ein relativ wichtiger Kunde, was ich dann im Nachhinein erfahren habe, wo der Geschäftspartner von uns in Österreich ungefähr schon 3 Jahre dran war, den zu bekommen. Also das war nachher mein erster großer Fauxpas.
Schon mal gut vorgestellt, gleich in der ersten Woche.
Genau. Ja.
Aber schon eher so schlimm kann es nicht gewesen sein, weil nach 22 Jahren bist du noch da.
Das stimmt.
Also du musst anscheinend danach auch einiges richtig gemacht haben.
Ja, Lehrgeld zahlt.
Ja, genau. Und das führt uns ja dann quasi gleich zur nächsten Frage. Was war dann eigentlich der beste Moment gleich am Anfang oder der größte erste Win, wenn man so schön sagt?
Genau, wo du gesagt hast, so, hey, Wahnsinn. Ne, wo du dich heute noch zurückerinnerst, wo so das Erfolgserlebnis war, wo du da denkst, so, boah.
Also da habe ich sogar nicht gesagt Wahnsinn, sondern gesagt, boah, echt geil.
Oder so.
Ja, genau. Und zwar war das auch wieder, da bin ich von der Gastromesse in Stuttgart, bin ich gerade ins Auto eingestiegen und losgefahren und dann habe ich einen Anruf reingekriegt. Im Display stand eine ganz lange Nummer, eine wieder Vorwahl, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und nachher hat sich halt einer gemeldet mit Namen und hat gesagt, I'm from Israel, I want to have your beer. Und das war gerade so eine Phase, wo sehr komische Anfragen in die Brauereien kommen sind. Also es waren also Anfragen aus Brasilien, wo man das Bier nachher nach Sao Paulo hätte bringen müssen. Und dann wäre es aber nochmal 4 Wochen auf dem Amazonas unterwegs gewesen und dann wäre es an der Destination ankommen und deshalb war ich da schon ein bisschen so kritisch. Und dann habe ich halt bei Israel gedacht, oh Gott, schon wieder so ein exotisches Land. Also, aber es hat sich dann entwickelt, meine ganze Hartnäckigkeit, dass ich das eigentlich gar nicht annehmen wollte, das Geschäft, war umsonst, weil der jetzige Geschäftspartner, damalige Interessent, ist dann einfach zu uns gekommen, hat sich wirklich engagiert, hat einen guten Eindruck gemacht und heute ist Israel das viertstärkste Land in unserem Portfolio. Und da das zu sehen, wo Weißbier in ein Land kommt, wo noch nie vorher Weißbier gewesen ist, und wie das dann aufgebaut wird und vor allem, wie es von diesen Menschen dort angenommen wird. Wundervolles Land, wundervolle Menschen. Und das war wirklich ein Aha-Effekt gleich im dritten Jahr, wo ich bei Herrn Stefan war.
Also alles sehr nah beieinander gleich am Anfang gewesen, gell?
Ja.
Also langweilig kann es da nicht geworden sein, so wie sie das so hört, oder?
Na, das hat die Zeit auch so schnell vergangen.
Ja.
Das ist ja, also ich war ja in meinem ersten Jahr in Israel. Und du hast ja schon so viel Zeit gehabt und ich habe mir gedacht, man, das muss ich jetzt endlich mal sehen. Und das war wirklich sensationell, also wirklich wie nicht nur unsere Marke, sondern auch unser Bier dort rezipiert ist und wie die Leute es annehmen und was für Fans die davon sind, von dem Produkt und auch von unserer Tatsache als älteste Brauerei der Welt. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, also darfst mir gerne mal wieder hinschicken, so ist es nicht, gell? Ich habe auch selten in meinem Leben so gut gegessen in diesen 4 Tagen wie damals in Israel. Und haben wir ja wirklich eine gute Truppe da und mit unserer Brandmanagerin, der Sharon, also wirklich, da passt halt ganz viel einfach. Ja. Und da habe ich mir halt auch nicht zuerst vorstellen können, was halt, also wirklich die verbraute bayerische Kulturmanifestation, also das Weißbier, ja. Also es gibt ja kaum ein Lebensmittel und Produkt, ja, das so sehr für Bayern steht. Ja. Also wenn man irgendjemanden fragt, vor allem im deutschsprachigen Raum, Weißbier, an was denkst, ja, Bayern. Ja, also der Obatze vielleicht. Ach, der wurde ja auch im Weinstefan erfunden, ja. Und
bisschen Basiswissen für euch da draußen.
Genau, ja, da kommen wir aber auch noch dazu, dass der Obatze im Bräuchstüber Weinstefan erfunden worden ist.
Naja, aber Essen ist ja wichtig, du sagst es ja.
Eben.
Und die israelische Küche, die sich ja viel aus dem Arabischen, dann aus dem mediterranen Bereich, aber auch aus dem osteuropäischen Bereich nährt, da passen halt die Weinstefaner Biere auch super dazu.
Wahnsinn, ja. Vor allem, das sind Aromen, die sehr gut ineinander greifen. Also es hat schon Sinn gemacht, das dann zu sehen, okay, diese Küche, die da unten haben zu unserem Weißbier, das funktioniert.
Ja. Ja.
Aber dann hast du gesagt, so ein exotisches Land. Also die kulturelle Sensitivität und natürlich auch diese verschiedenen Kulturen, Esskulturen, aber auch Social Behavior, wie man so schön nennt, ne? Also wie halt gewisse Mentalitäten einfach sind. Ich meine, du bist ja über den ganzen Globus unterwegs, also wirklich von, wie der Podcast heißt, von Brisbane to Seattle, also wirklich vom einen Ende der Welt zum anderen. Also Asien, Australien, Israel, Europa, Nordamerika. Wie schwierig ist der Spagat für dich? Oder tust du da einfach leicht? Weil es sind ja doch sehr viele verschiedene Leittypen, Orten, oder ist Bier so ein verbindendes Element?
Also ich komme ganz gut damit zurecht, ganz einfach aus dem Grund, ich bin immer schon gern gereist. Also ich war immer schon gern unterwegs. gesagt, nach meinem Studium habe ich meinen Rucksack gepackt, wollte drei Monate nach Australien und bin nach anderthalb Jahren wieder zurückgekommen. Also
hast du einen Flieger verpasst oder was?
Ja, damals hat es nur einen gegeben. Ja. Also,
ja. Einmal im Jahr.
Corona, ja, okay. E-Mails und, und Internet hat es noch keins gegeben, das stimmt. Und Vulkanausbruch und Corona war damals auch nicht schuld. Aber ich bin einfach hängen geblieben, muss ich sagen. Also, und habe das auch richtig gemacht. Und da habe ich halt für diese ganze Geschichte und für andere Kulturen, da habe ich auch wirklich Blut geleckt. Naja, deshalb war das auch der Job bei Weinstephan, wo es geheißen hat, es geht um Bier und Reisen in andere Länder, auch gern ein bisschen exotischere Länder, waren es damals noch nicht, aber ist ja dann gekommen, habe ich gesagt, ja, 6 im Lotto, definitiv, das besser geht's nicht, das ist mein Traumjob, ist es heute noch. Und deshalb tue ich mir, glaube ich, mit den verschiedenen Charakteren und ein bisschen Kulturen auch leicht. Ich habe nie so Business-Knicke, wie macht man jetzt Business in anderen Ländern, habe ich mir nie gekauft oder nie geholt, weil das ist nachher Learning by Doing und wenn man halt so reinkommt, dann lernt man schon, wie man mit den Leuten umzugehen. Ich bin eher ein bisschen ein höflicher Typ, der ein bisschen höflich auf die Leute zugeht und ein bisschen zurückhaltender, um zu sehen, wie die reagieren. Mein Gott, Bier hilft natürlich zusätzlich auch noch, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt schon ein ganzer unterschiedliche Art und Weise, zum Geschäfte zu machen, zu kommunizieren. Zum Beispiel bei uns in der westlichen Welt, da hat man ein Problem, geht auf das Problem zu, batsch, gelöst. In Asien bewegt man sich, ich möchte jetzt mal sagen, kreismäßig auf ein Problem zu. Und ja, wie weit außen man anfängt, hängt ganz von der Situation ab. Also es kann an 3 Stunden, 6 Stunden oder einen ganzen Tag dauern, bis du was gelöst hast, was du mit einem westlichen Partner in einer Stunde gelöst hättest. Aber so ist es halt. Und das lernt man dann auch. Und man lernt vor allem auch, das zu akzeptieren. Weil am Anfang denkst du schon, können wir jetzt mal zu Potte kommen, dass wir vielleicht nicht zum nächsten Thema übergreifen können. Aber das darfst du nicht machen, weil sonst bleibt es für ewig im Raum dieser Punkt oder dieses Problem und wird auf keinen Fall gelöst. Es
sind halt diese unterschiedlichen Arten an gewisse, nicht nur an Probleme, generell an irgendwelche an Sachen ranzugehen. Also der Deutsche an sich ist ja bekannt für ein großes Maß an Disziplin, an Pünktlichkeit und so weiter. Und in andere Länder wird das Ganze halt einfach nicht so eng gesehen. Und das ist aber nicht schlecht oder nicht gut, sondern es ist halt einfach so.
Das war der erste Teil. Danke fürs Zuhören. Der zweite Teil ist auch schon online. Bis gleich.